Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sonntag Tax Talk. Mein Name ist Michael Ammer, ich bin Partner und Steuerberater bei Sonntag und freue mich, zu dieser Folge meine Kollegin Frau Caroline Archibald begrüßen zu dürfen. Sie ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf das Gesellschaftsrecht. Hi Caro.
Hallo Michi, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr.
Sehr cool.
In der heutigen Folge von Sonntag Tax Talk wollen wir uns über das Thema Ergebnisabführungsvertrag unterhalten.
Ich hatte heute Vormittag ein Gespräch mit einem Mandanten, der hält zwei GmbHs als Mutter-Tochter-Konstrukt. Und die Tochtergesellschaft macht laufend sehr hohe Gewinne und die Muttergesellschaft, die oben drüber hängt, die macht laufend sehr hohe Verluste. Gibt es da die Möglichkeit, dass wir das irgendwie verrechnen können?
Na gut, die Möglichkeiten gibt es schon. Grundsätzlich mal zwei gängige Regelungen steuerlich betrachtet. Die vielleicht am naheliegendste Variante ist die, dass die Tochter Gewinnausschüttungen tätigt an die Mutter und die Mutter dann die erhaltene Gewinnausschüttung als Ertrag mit ihren Verlusten verrechnen kann. Die zweite Möglichkeit ist die der Begründung einer ertragssteuerlichen Organschaft zwischen der Mutter- und der Tochtergesellschaft.
Ah ja, okay, dann wäre doch die Gewinnausschüttung eigentlich das Einfachere. Gibt es da besondere Vor- und Nachteile? Oder?
Also das ist vollkommen richtig. Das ist sicherlich die einfachste und die formloseste Möglichkeit. Das ist auch schon der erste Vorteil oder der wesentliche Vorteil. Es ist recht formlos und flexibel zu handhaben. Der Nachteil ist allerdings, dass natürlich die Gewinne bei der Tochtergesellschaft zunächst mal mit ihrem Steuersatz roundabout 30% versteuert werden müssen. Und dann, je nach Situation bei der Muttergesellschaft, fällt dort eine sogenannte Schachtelsteuer in Höhe von 1,5% an.
Okay.
Und von daher ist durchaus meine Überlegung wert, über eben diesen Ergebnisabführungsvertrag nachzudenken.
Ah, okay. Gut, für einen Ergebnisabführungsvertrag brauchen wir natürlich einen zivilrechtlich wirksamen Vertrag. Grundsätzlich muss in so einem Vertrag drinstehen, dass die Gewinne der Untergesellschaft an die Obergesellschaft insgesamt abgeführt werden, also alle Gewinne. Auf der anderen Seite brauchen wir eine Verlustübernahmeverpflichtung der Obergesellschaft und wir haben eine gesetzlich zu beachtende Obergrenze der Gewinnabführung. Darüber hinaus reicht der Vertrag per se nicht aus. Ich brauche auch Zustimmungsbeschlüsse der jeweiligen Gesellschaften. Bei der Obergesellschaft kann ich den privatschriftlich abschließen und bei der Untergesellschaft brauche ich einen notariell beurkundeten Zustimmungsbeschluss.
Ah, okay, gut, interessant. Das ist schon recht formell, dieser ganze Punkt Ergebnisabführungsvertrag. Und weil du es angesprochen hast, Verlustübernahme, das ist auch ein sehr wesentlicher steuerlicher Bestandteil. Das hat auch mal der BFH, ich meine im Jahr 2010 entschieden, dass Ergebnisabführungsverträge für die steuerliche Wirksamkeit eine solche Verlustübernahmeverpflichtung zwingend zu enthalten haben. Und darüber hinaus ist darauf zu achten, dass der Ergebnisabführungsvertrag eine Mindestlaufzeit haben muss unter steuerlichen Gesichtspunkten, nämlich eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren.
Ah, okay, also dann binde ich mich doch schon auf eine bestimmte Zeit und kann das Ganze eben nicht so flexibel handhaben, wie jetzt beispielsweise Gewinnausschüttungen.
Genau.
Ah, okay.
Absolut richtig.
Und darüber hinaus ist dann auch tatsächlich der Ergebnisabführungsvertrag zum Handelsregister anzumelden. Und für diese Handelsregisteranmeldung brauche ich auch eine beglaubigte Anmeldung beim Notar. Ich muss ja für den Zustimmungsbeschluss ohnehin zum Notar, man muss darüber hinaus eben das Ganze auch noch zum Handelsregister anmelden und auch erst dann entfaltet der Ergebnisabführungsvertrag Wirksamkeit.
Reicht denn die Anmeldung aus oder muss ich warten, bis dieser Ergebnisabführungsvertrag auch im Handelsregister eingetragen ist?
Nee, genau, es geht um die Eintragung.
Okay.
Und sobald der Ergebnisabführungsvertrag eingetragen ist im Handelsregister, dann gilt der für das gesamte Geschäftsjahr, in dem er eingetragen wurde.
Okay, verstanden. Was natürlich steuerlich noch von Relevanz ist, ist nicht nur die Tatsache, dass der EAV im Register eingetragen ist. Denn wie ich die verstanden habe, wenn die Eintragung im Dezember erfolgt, im Dezember 25, dann gilt dieser EAV für das gesamte Kalenderjahr 2025. Zu beachten ist aber, dass ich steuerlich neben dieser Formalität auch die finanzielle Eingliederung, heißt es, brauche. Sprich, dass die Obergesellschaft, die Muttergesellschaft zu mehr als 50% beteiligt sein muss an der Tochtergesellschaft. Mhm. Und diese finanzielle Eingliederung, die muss aber für das gesamte Kalenderjahr bestanden haben. Also ein unterjähriger Erwerb der Anteil einer Tochtergesellschaft wäre schädlich für das Jahr der Eintragung im Register und wir hätten steuerlich gesehen die Organschaft erst ab dem nächsten Kalenderjahr.
Aber das kann ja dann im Umkehrschluss eigentlich bedeuten, dass zivilrechtlich mein ERV schon wirkt und steuerrechtlich der dann erst im nächsten Jahr wirkt.
Richtig.
Ah, okay, interessant. Gibt es dann sonst noch weitere steuerliche Themen, die ich da beachten muss?
Ja, tatsächlich schon. Nämlich elementar wichtig ist, dass dieser Ergebnisabführungsvertrag auch tatsächlich wie beschlossen durchgeführt wird. Und tatsächliche Durchführung im Steuerrecht heißt, wenn wir jetzt mal von der Gewinnsituation der Organgesellschaft, also der Tochtergesellschaft ausgehen, dass die Organgesellschaft auch wirklich ihren gesamten Gewinn an die Organträgerin, also an die Muttergesellschaft, abführt. Und das heißt, im, sagen wir, Schulbuchfall auch wirklich zahlungswirksam. Mhm. Also die Tochter muss die Gewinne an die Mutter zahlen, und zwar den kompletten Gewinn. Es gibt dann zwar Möglichkeiten, dass diese Gewinnabführungsverpflichtung in ein Darlehensverhältnis gewandelt wird, aber da sind wir wieder Formalitäten. Ich brauche dann auch wieder einen zivilrechtlich wirksamen Darlehensvertrag, der dem Fremdvergleichsgrundsatz standhält und so weiter.
Okay, das ist sehr spannend. Und welche weiteren steuerlichen Konsequenzen hat der ERV dann?
Ja, die Konsequenz eines ERVs ist dann eben, dass ich eine sogenannte ertragsteuerliche Organschaft begründet habe. Die Organgesellschaft, jetzt in deinem Fall mit dem Mandanten, die die Gewinne erwirtschaftet, auf deren Ebene sind die Gewinne nicht zu versteuern, sondern die Gewinne werden im Rahmen dieser Abführung der Muttergesellschaft als Organträgerin zugewiesen. Und dort besteht jetzt, wie in deinem Fall, eben die Möglichkeit, dass die Organträgerin ihre originären eigenen Verluste mit den abgeführten Gewinnen ihrer Tochtergesellschaft verrechnet und es so eben zu keiner Besteuerung kommt.
Okay, das ist ja interessant.
Und da haben wir eben den Vorteil unter Umständen im Vergleich zu einer Gewinnausschüttung, weil da hat ja die Tochtergesellschaft ihren Gewinn originär mit 30% versteuert. Ja. Und erst dann erfolgt halt nach der Gewinnausschüttung eine Verlustverrechnung bei der Mutter.
Mhm. Ah, okay. Und wenn ich jetzt die Bilanz meines Mandanten bekommen würde, nachdem er den ERV begründet hat, kann ich das in der Bilanz auch ersehen, dass der ERV besteht? Oder nur, wenn ich dieses Vertragswerk kenne und ins Handelsregister schaue?
Also wie du richtig sagst, aus dem Register natürlich unmittelbar. Mhm. Aus der Bilanz nicht unbedingt, aber aus der Gewinn- und Verlustrechnung ist es ersichtlich, weil dort nach dem Postenjahresüberschuss eine Position enthalten ist, Gewinnabführung, und somit ein Bilanzgewinn von null ausgewiesen wird.
Okay.
Jetzt haben wir uns ja ausführlich darüber unterhalten, dass in gewissen Konstellationen dieser Ergebnisabführungsvertrag ja durchaus gerade steuerlich Vorteile bieten kann. Hat jetzt so ein ERV auch irgendwelche Risiken oder Nachteile für die Mandantschaft?
Ja, die gibt es natürlich auch. Also alle positiven Themen haben auch meistens eine negative Komponente oder eine risikoreiche Komponente. Und hier ist es so, dass die Organgesellschaft auch für die Steuern des Organträgers haftet, da wir eben die ertragsteuerliche Organschaft haben. Und ein anderer Punkt ist, dass ich, wenn ich einen ERV begründet habe, diesen jetzt nicht sehr flexibel wieder loswerden kann. Das heißt, ich kann den nur aufheben zum Ende eines Geschäftsjahres und kündigen außerordentlich auch nur in wirklich sehr eklatanten Ausnahmefällen. Mhm. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, einen ERV zu begründen, dann habe ich den auch erstmal eine Weile bestehen.
Allein steuerlich schon mindestens 5 Jahre.
Eben, genau, also mindestens die 5 Jahre. Und ja, selbst danach ist es tatsächlich, kann ich ihn jetzt nicht flexibel beenden, sondern muss mich da beraten lassen, wie man den ERV wieder beenden kann.
Verstanden. Gut, also das heißt, je nach Situation solcher Mutter-Tochter-Verhältnisse kann die sehr formlose und einfache Methode von Gewinnausschüttungen die richtige Wahl sein, aber je nach Situation, je nach Gewinn-Verlust-Situation kann man durchaus darüber nachdenken, ob man durch den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags hier steuerlich optimale Ergebnisse erzielen kann. Caro, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Ja, danke dir. Super, dass wir uns austauschen konnten. Da kann ich jetzt echt später nochmal mit meinem Mandanten telefonieren und mich mit ihm abstimmen, was für ihn der beste Weg ist.
Perfekt, freut mich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.